Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Mein Name ist Bastian Frien. Und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, ja, vielleicht leuchtet da nicht allen von euch sofort ein, dass das wichtig sein muss. Mir ging das zumindest so, muss ich ganz ehrlich sagen. Es geht nämlich um die Frage, ob vorinsolvenzliche Restrukturierungsverfahren in anderen Ländern anerkannt werden. Meine beiden Gesprächspartner sind ganz fest davon überzeugt, dass das sogar sehr wichtig ist und möchten uns in diesem Podcast gern erläutern, warum. Ich stelle euch beide gern kurz vor. Dr. Franz Bernhard Herding ist Co-Head der deutschen Restructuring Unit von A&O Sherman und ja, spezialisiert auf die finanzielle Restrukturierung. Nicht das erste Mal hier zu Gast. Schön, dass du wieder mit dabei bist, Bernhard.
Vielen Dank, Bastian, dass wir mit so einem Thema zu dir kommen dürfen.
Ja, da müsst ihr einiges einlösen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mitgebracht, Bernhard, hast du einen deiner Kollegen, unser zweiter Gesprächspartner, Dr. Philipp Zelicke. Er ist Associate in Bernhards Team und berät vor allem Restrukturierungen und auch Insolvenzen im Zusammenhang mit nationalen, aber auch Cross-Border-Transaktionen. Ja, willkommen in unserer Runde, Philipp.
Vielen Dank, Bastian, für die Gelegenheit.
Sehr, sehr gerne. Bernhard, dieser Podcast ist entstanden, weil ich dich im September letzten Jahres auf ein Urteil des Landgerichts Frankfurt angesprochen hatte. Darin hat erstmals ein deutsches Gericht ein britisches Restrukturierungsverfahren für unwirksam erklärt. Es ging da, glaube ich, um ein Immobilienprojekt in Berlin. Meine Frage an dich damals war, ob das aus deiner Sicht irgendwie von Bedeutung ist. Und du warst da sehr klar, ja, das ist wichtig. Vielleicht erklärst du uns mal einleitend, warum ist aus deiner Sicht die Anerkennung von vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahren nun ein so wichtiges Thema?
Ja, vielleicht wird das nicht jeder so beantworten, aber aus meiner Sicht stellt sich da eine ganz grundsätzliche Frage. Und zwar, abgesehen von diesem Einzelfall, wo stehen wir mit Europa und ist Europa tatsächlich ein Markt, in dem Investoren sich sicher fühlen und investieren wollen? Das heißt, wir haben in der Restrukturierungswelt erhebliche Fortschritte gemacht. Wir arbeiten an Cross-Border-Fällen und natürlich tun wir das in der Erwartung, dass sozusagen wir Teil der florierenden Wirtschaft Europas sind und wir Lösungen finden. Und dieses LG Frankfurt-Urteil hat da eben eine Frage gestellt, auf die es Antworten zu finden gilt. Und wir sind da eben vor dem Hintergrund des Erfordernisses eines vertieften europäischen Markts unterwegs, vor dem Hintergrund der gelebten Praxis mit der Europäischen Insolvenzverordnung, mit der fortschreitenden Integration und Harmonisierung. Und in dem Kontext, also dass Investoren sich in Europa sicher fühlen und vorhersehen können, wie sie behandelt werden, ist eben die Frage der Anerkennung von Restrukturierungsverfahren meiner Ansicht nach ein grundsätzlich sehr, sehr wichtiges Thema.
Kann man ja als Anwalt wahrscheinlich nicht gut Richterschelte betreiben. Trotzdem mal die Frage, war das ein kluges Urteil?
Also ich würde sagen, es ist ein Wake-up-Call. Es ist ein Urteil, was im Detail kritisiert werden kann, wird es ja auch zum Teil. Es ist ein Urteil, was aber auch sozusagen ein Schlaglicht wirft auf ein Thema, was viel zu oft im Schatten ist. Und deswegen hatte ich den Mut, einfach auch dich darauf anzusprechen, ob es möglich ist, das Thema noch mal einmal aufzuarbeiten, um jedem deutlich zu machen, wie wichtig es ist, dass wir in Europa Anerkennung erleben, in dem Sinne, dass es vorhersehbar wird.
Jetzt sprechen wir hier über England. Das ist sicherlich ein Sonderfall und da werden wir gleich auch noch deutlich ausführlicher drüber sprechen. Aber bleiben wir erstmal in unserem EU-Rahmen, wo die Briten ja mal dazu gehörten. Da war die Welt vielleicht noch ein bisschen einfacher. Nun tun sie das schon ziemlich lange nicht mehr. Aber auf der EU-Ebene haben wir da ähnliche Risiken. Vielleicht können wir erstmal anfangen mit der Frage, wie unterschiedlich sind eigentlich die Restrukturierungsverfahren in den einzelnen EU-Ländern? Sind die sich so ähnlich, dass es eigentlich egal ist, wo man es macht? Oder sind die so unterschiedlich, dass man vielleicht auch Interesse daran haben kann, mal über die Staatsgrenze hinaus zu gucken?
Das ist eine sehr gute Frage. Also wir hatten 2021 die Einführung von insolventiellen Restrukturierungsverfahren der Europäischen Union basierend auf der Restrukturierungsrichtlinie. Die Restrukturierungsrichtlinie hat eine Mindestharmonisierung innerhalb der Europäischen Union geschaffen, was für Rechtsanwender letztendlich bedeutet, sie können sich, egal in welchem europäischen Mitgliedstaat sie investieren, darauf verlassen, dass es dort für das Krisenunternehmen ein Restrukturierungsverfahren basierend auf dieser Richtlinie gibt, was entsprechend im StaRUG Restrukturierungsmöglichkeiten schafft. Im Detail gibt es nichtsdestotrotz große Unterschiede. Also wenn wir uns beispielsweise das vielbeschworene Dutch Scheme in Holland mal anschauen, im Gegensatz zum StaRUG gibt es dort beispielsweise Vertragsbeendigungsmöglichkeiten für gegenseitige Verträge. Auch die Quoren, in welchen Gläubiger in den einzelnen Klassen dem Plan zustimmen müssen, sind nicht vereinheitlicht. Also wenn man es zusammenfasst und auf einen Satz runterbrechen will, dann hat die Restrukturierungsrichtlinie eine Mindestharmonisierung geschaffen, wobei im Detail die Schwierigkeit liegt und im Detail der Unterschied liegt zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Weshalb man durchaus davon sprechen kann, dass die Restrukturierungsrichtlinie auch einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten geschaffen hat, welcher Restrukturierungsstandort denn das beste Restrukturierungsverfahren hat.
Ist das so gewollt und soll das so bleiben? Oder steht am Ende das Wunschbild eines gemeinsamen, wirklich komplett harmonisierten Rechtssystems?
Also ich denke, wir sind da weit von entfernt, ein gemeinsames europäisches Insolvenzrecht zu bekommen und auch noch weit davon entfernt, sozusagen das materielle Insolvenzrecht in Teilbereichen oder das Restrukturierungsrecht in Teilbereichen tatsächlich zu vereinheitlichen. Der europäische Weg ist, glaube ich, die weitergehende Integration und Harmonisierung und sozusagen das Voneinanderlernen im Sinne auch, gute Konzepte werden kopiert und man steht in gewisser Art und Weise auch im Wettbewerb. Das scheint der europäische Weg zu sein, zumindest für heute und für die nächsten Jahre. Insofern davon ist im Moment auszugehen, was ja bedeutet, man ist im Austausch. Und das ist etwas, was ich ganz konkret zum Beispiel in unserer europäischen Restrukturierungsgruppe erlebe, aber auch in Konferenzen. Wir sind mit den Kollegen in den anderen europäischen Mitgliedstaaten im Austausch. Wir haben ein vergleichbares Verfahren. Wir können Themen, die übergeordnet sind, wie beispielsweise, wie organisieren wir Cross-Class-Cramdown? Wie organisieren wir den Zugang zu Verfahren? Wie organisieren wir auch Anerkennung? Das sind Themen, die wir gemeinsam besprechen. Da gibt es also inzwischen eine europäische Restrukturierungskultur. Man ist aus dem Einzelmitgliedstaat inzwischen aufgestiegen auf eine europäische Ebene. Und deswegen sind unter anderem diese Anerkennungsfragen auch so wichtig, weil wir müssen inzwischen Verfahren kombinieren. Wir müssen Anerkennung in anderen Mitgliedstaaten mitdenken. Man hat also eine europäische Perspektive auf die Themen.
Gibt es denn auch auf der EU-Ebene tatsächlich Anerkennungsprobleme?
Also wir werden jetzt gleich sozusagen dazu kommen, wie das etablierte Anerkennungssystem der Europäischen Insolvenzverordnung funktioniert auf Restrukturierungsverfahren. Und da werden wir feststellen, dass die Praxis zum Teil Herausforderungen stellt, die mit Blick auf die Europäische Insolvenzverordnung an bestimmte praktische Grenzen stoßen. Mhm. Und insofern denke ich, man hat ein etabliertes System, aber trotzdem auch den Bedarf darüber zu sprechen, wo es eben nicht klappt.
Okay, na, da könnt ihr uns gerne gleich mal durchführen. Vielleicht vorher nochmal die Frage, wie frei bin ich denn eigentlich innerhalb der EU, mir auszusuchen, in welchem Land ich gerne mir eines der Systeme so auspicken kann, wie es mir vielleicht am besten behagt?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und da kommen wir auch schon zum Thema Verfahrenszugang zu den einzelnen Verfahren, weil natürlich die Frage, in welchen Restrukturierungsstandort kann ich als Krisenunternehmen migrieren, stark davon abhängig ist, welcher Verfahrenszugang möglich ist und welche Anforderungen an diesen Verfahrenszugang greifen. Wenn man es zusammenfasst, kann man sowohl auf der europäischen Ebene als auch im deutschen Recht es schlicht dahingehend zusammenfassen, dass viele Mitgliedstaaten die Restrukturierungsrichtlinie dahingehend umgesetzt haben, dass sie zwischen einem öffentlichen Verfahren und einem vertraulichen Verfahren differenziert haben. Die öffentlichen Restrukturierungsverfahren, sowohl in Deutschland mit dem StaRUG, also beispielsweise in Holland, in Österreich und so weiter und so fort, sind weitgehend in die Europäische Insolvenzverordnung integriert worden. Die Europäische Insolvenzverordnung setzt als Verfahrenszugang den sogenannten KUMI des Krisenunternehmens im Mitgliedstaat voraus, das heißt den Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen des Krisenunternehmens in dem einzelnen Mitgliedstaat. Der KUMI per se ist ein Kriterium, was eine ausschließliche Zuständigkeit vorgibt. Also ein Krisenunternehmen hat in jedem Zeitpunkt immer nur ein KUMI. Aber dieser KUMI ist grundsätzlich flexibel. Das heißt, in dem Rahmen, den die Europäische Insolvenzverordnung vorgibt, Das heißt, in dem Kriterium des Komis ist auch ein Kriterium, dass ich diesen Komi wechseln kann, diesen Komi verschieben kann. Das ist das, was man landläufig als Komi-Shift im Zusammenhang mit dem weiteren Schlagwort Forum-Shopping so gerne hört. Das heißt, als Krisenunternehmen, wenn ich gefragt werde, kann ich ein öffentliches Restrukturierungsverfahren in Anspruch nehmen, muss ich schauen, wo ist mein Komi? Dort kann ich das Verfahren in Anspruch nehmen. Wenn ich ein anderes öffentliches Verfahren in Anspruch nehmen will, muss ich darüber nachdenken, ob ich meinen Komi womöglich ändern kann. Wenn nicht, bleibe ich in dem Komi-Standort, in dem ich aktuell bin.
Wie fest sind denn die Definitionen für den Komi und wer legt fest, wo der Komi tatsächlich ist?
Das ist letztendlich das mit dem Verfahren befasste Insolvenz- und oder Restrukturierungsgericht. Also das Krisenunternehmen leitet ja sein Verfahren beim Staruk durch eine Anzeige an das Restrukturierungsgericht, bei einem Insolvenzverfahren durch einen Insolvenzantrag bei einem jeweiligen Gericht ein und das Gericht prüft dann von Amts wegen, ob es zuständig ist für dieses Verfahren, ob das Krisenunternehmen sein Komi wirklich in diesem Mitgliedstaat hat. Wenn es daran Zweifel gibt, man kann das Beispiel nehmen, man hat ein im Ausland konstituiertes Unternehmen, also beispielsweise eine Luxsal, die jetzt in Deutschland einen Insolvenzantrag oder eine Restrukturierungsanzeige stellt, dann ist das Restrukturierungs- und Insolvenzgericht von Amts wegen verpflichtet, dem nachzugehen, ob ein Komi da ist. Und das Krisenunternehmen muss darüber hinaus noch dem Restrukturierungs- und Insolvenzgericht darlegen, dass der Mittelpunkt seiner tatsächlichen Interesse tatsächlich im Inland ist, weil eben allein durch die ausländische Konstituierung schon Zweifel bestehen, ob denn so ist. Die InsVO arbeitet mit Vermutungen, wo der Komi ist. Also der Komi per se ist klar definiert, Mittelpunkt hauptsächlicher Interessen. Die EU-InsVO knüpft letztendlich an Vermutungen an und erleichtert dem Rechtsanwender so die Findung des Komis. Also beispielsweise bei einer deutschen GmbH, einer im Inland konstituierten Gesellschaft, wird per se vermutet, dass sie ihren Komi dann auch in Deutschland hat, nämlich am Satzungssitz. Wenn es darüber hinaus...
Aber also vermuten das die Deutschen oder vermuten das die Spanier auch, wenn ich da hingehe und sage, also meiner Meinung nach ist der Komi eigentlich in Spanien?
Ja.
Gibt es da tatsächlich abgeglichene Definitionen oder entscheidet das spanische Gericht im Zweifel nach ganz anderen Kriterien?
Nee, das ist europäisches Recht. Es gibt auch Entscheidungen, die jeder in Europa kennt, also DaisyTech, Eurofood, das sind Entscheidungen, da kann jeder Restrukturierungsrechtler in ganz Europa sozusagen sagen, okay, kenne ich, weil europäisches Recht bedeutet, der EuGH entscheidet über solche Fragen letztendlich und es gibt Entscheidungen, die inzwischen auch in die angepasste EuInsVO, die Europäische Insolvenzverordnung, übergegangen sind, sodass diese Vermutungsregelung und die Etablierung des gemeinsamen Verständnisses, wo der Komi, also Center of Main Interest, zu verorten ist, inzwischen, glaube ich, in weiten Bereichen geklärt ist. Natürlich gibt es immer wieder Streitfälle, aber da haben wir ein gemeinsames europäisches Verständnis. Das heißt, ausgehend von diesem Komi gibt es, wie Philipp sagte, für jedes Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Komi und damit auch eine Zuständigkeit, ein Restrukturierungsgericht oder ein Insolvenzgericht in Anspruch zu nehmen. Das gilt zumindest für die öffentlichen Restrukturierungsverfahren.
Habt ihr euch denn schon jemals bei einem Mandanten mal gefragt, wo sein Komi ist? Oder liegt das so klar auf der Hand, dass man diese Frage sich nicht lange stellen muss?
Das ist etwas, was man sich in vielen Fällen durchaus stellen kann, gerade in Strukturen, die sozusagen ein Wechselspiel haben zwischen, wo ist die Geschäftsführung, wo ist eigentlich das Geschäft? Also gerade Strukturen, die teilweise in Luxemburg liegen und teilweise in Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat. Die Strukturen werden ja selten mit Blick auf das Marktaustrittsrecht, also das Insolvenz- oder Restrukturierungsrecht sozusagen gefunden, sondern häufig steuerrechtlich getrieben. Manchmal auch, wo sozusagen die verantwortlichen Gesellschafter üblicherweise investieren, manchmal auch historisch gewachsen. Also nicht immer ist es klar, aber in dem typischen deutschen Unternehmen, wo sozusagen ein historisch gewachsener Unternehmenssitz ist, ist umgekehrt genauso klar. In diesem Standort ist dann das Komi. Und da muss man eben auch sagen, selbst wenn es die Möglichkeit einer Verschiebung des Komis gibt, ist das alles andere als leicht und keine schnelle Übung.
Okay. Du hast eben den Begriff Marktaustrittsrecht verwendet. Was ist das? Und ist das in der Restrukturierung wichtig?
Ja, also die Marktaustrittsrecht ist ein anderes Wort für Insolvenzrecht. Jede Rechtsordnung rund um den Erdball hat für sich die Frage zu beantworten, unter welchen Voraussetzungen scheidet ein Marktteilnehmer aus? Und das ist die Insolvenz. Und deswegen ist ja die Frage eines gemeinsamen Insolvenzrechts in Europa so eine ganz entscheidende Thematik. Also wenn man einen gemeinsamen Markt hat, ist die Vorhersehbarkeit, unter welchen Voraussetzungen scheidet ein Marktteilnehmer aus dem Markt aus, in der Regel etwas, was man gemeinsam regelt. historisch gewachsen haben wir in Europa es nicht. Und wenn man sich näher mit der Thematik beschäftigt, muss man anerkennen, dass eben die historisch gewachsenen Insolvenzrechte der Mitgliedstaaten Rechtsgebiete sind, die weit übergreifen in Arbeitnehmerrechte, in Sozialversicherungen, in die Behandlung der Fiskalbehörden. Das sind Dinge, die sind nicht einfach zu vereinheitlichen. Aber wir stehen global im Wettbewerb mit Investoren, die zum Beispiel in den USA investieren können. Und die USA haben eben ein US Bankruptcy Code, also ein gemeinsames Marktaustrittsrecht. Das heißt, wenn wir uns über Restrukturierungs- und Insolvenzrecht in Europa unterhalten, muss uns bewusst sein, das ist keine Randmaterie, sondern das ist die Rückseite der Medaille für den Markteintritt, also für Investoren, die aus Asien, Mittleren Osten oder auch den USA sich fragen, kann ich da im großen Stil investieren? Bin ich in einem Umfeld, wo ich vorhersehen kann, was passiert? Und da ist natürlich unsere Kleinstaaterei, die Komplexität, die historisch begründet ist und auch nicht leicht zu überwinden, ist natürlich eine Herausforderung, die wir gemeinsam als Europäer lösen müssen.
Du hast die amerikanischen und die asiatischen Investoren genannt, aber gilt das für die europäischen nicht ganz genauso? Ich meine, wenn wir mal hinschauen, dann werden wir sehen, dass sehr viel weniger spanische Investoren in zum Beispiel Frankreich aktiv sind als französische Investoren. Das hat historische Gründe, aber hat es nicht auch rechtliche Gründe, die insbesondere gerade auch mit den Fällen zu tun haben, wo es eben dann mal schiefläuft?
Das ist so. Also ich denke, wenn wir auf Europa schauen, sind wir in vielen Bereichen der Kapitalisierung von Unternehmen, ganz allgemein gesprochen, noch in einem Kontext unterwegs, wo der einzelne Mitgliedstaat mit den jeweiligen Investoren in diesem Markt unterwegs ist. Aber wenn wir einen Schritt zurücktreten, ist natürlich jemand, der von außen an diesen europäischen Tisch herantritt, eigentlich nicht daran interessiert, nur auf eine Karte zu setzen, sondern der möchte vielleicht eine Strategie ausrollen, zum Beispiel in einem gewissen Marktumfeld mit einer gewissen operativen Expertise in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien ein ganz bestimmtes Geschäftsmodell ausrollen. Und der muss sich dann eben mit den unterschiedlichen Rechtsordnungen nicht nur in der Insolvenz und Restrukturierung, sondern insgesamt beschäftigen, was einen extremen Aufwand bedeutet und damit natürlich die Investitionen erschwert.
Ja, jetzt wollen wir ja eigentlich über die gegenseitige Anerkennung sprechen. Und letzten Endes haben wir da ja eigentlich zwei Ansätze. Einmal die Frage, werden Urteile, die irgendwo anders getroffen werden, bei uns anerkannt? Und auf der anderen Seite werden Urteile, die bei uns gefällt werden, woanders anerkannt. Ihr könnt euch gerne aussuchen, womit ihr beginnen möchtet.
Also ich würde vorschlagen, wir fangen einmal mit dem Szenario an, ein deutsches Krisenunternehmen oder ein ausländisches Krisenunternehmen nimmt ein deutsches Verfahren in Anspruch. Da haben wir schon herausgearbeitet, wir haben in Deutschland eine Differenzierung zwischen öffentlichen und vertraulichen Staubverfahren, wobei wir nur bei den öffentlichen Staubverfahren in den bekannten und bewährten Regelungen der Europäischen Insolvenzverordnung unterwegs sind. Einmal für die Zuhörer, was heißt das genau? Nun, das heißt, dass ein Unternehmen ein öffentliches Restrukturierungsverfahren in Deutschland in Anspruch nehmen kann, wenn es ein KUMI in Deutschland hat, mit allen Folgewirkungen, die dieser KUMI auslöst. Nämlich zum einen, dass die Verfahrensinanspruchnahme, jegliche Entscheidung in diesem Verfahren des Restrukturierungs- und Insolvenzgerichtes grenzüberschreitend im räumlichen Anwendungsbereich der InsVO anerkannt wird. Das ist faktisch die EU. Im Übrigen auch, wenn ausländische Rechte in diesem öffentlichen Restrukturierungsverfahren betroffen werden, die entscheidende Rechtsnorm, die die Anpassung dieser ausländischen Rechte governt, letztendlich die Lex Fori Concursus, das heißt deutsches Restrukturierungsrecht im deutschen Restrukturierungsverfahren ist. Also ein sehr bekannter, sehr bewährter Regelungsrahmen, in dem sich Rechtsanwender auch sehr gut zurechtfinden. Wenn wir in dem Zusammenhang nochmal bei den öffentlichen Restrukturierungsverfahren auf die Drittstaatenkonstellation schauen, du hast ja schon die ausländischen Investoren angesprochen, da kann man wahrscheinlich noch gut mittlerweile erwähnen, dass auch die Anerkennung der öffentlichen Restrukturierungsverfahren beispielsweise in so relevanten Märkten wie den USA in der Praxis auch mittlerweile gesichert ist, weil wir eben schon Precedents gesehen haben, Fälle, die in die USA gegangen sind und nach Chapter 15 anerkannt wurden, aber auch in anderen drittstaatlichen Jurisdiktionen schon Fälle gesehen haben, die anerkannt wurden. Also beispielsweise, wir hatten niederländische öffentliche Restrukturierungsverfahren, die in die USA gegangen sind, anerkannt wurden. Wir haben jetzt kürzlich ein Luxemburger Restrukturierungsverfahren, was in die USA gegangen ist, dort anerkannt wurde. Das heißt, wenn man zusammenfasst, hat man im Zusammenhang mit den öffentlichen Restrukturierungsverfahren für Cross-Border-Fälle einen sehr vorhersehbaren Rechtsrahmen.
Was ja erstmal gut ist.
Ja. In dem man arbeitet. Wenn wir uns dem gegenüber vor die Klammer gezogen, einmal den vertraulichen Restrukturierungsverfahren zuwenden, da müssen wir konsternieren, es ist nicht derart vorhersehbar, wie mit vertraulichen Restrukturierungsverfahren in grenzüberschreitenden Restrukturierungen umzugehen ist.
Ich denke, bei vertraulichen Restrukturierungsverfahren, wenn wir da nochmal einmal schauen, das ist ja auch eine Besonderheit. Also während das öffentliche Restrukturierungsverfahren sich anlehnen kann an die Systematik, die wir für Insolvenzverfahren schon kennen und was auf das KOMI Bezug nimmt, also eine starke Vorhersehbarkeit, welches Gericht für dieses Verfahren Zuständigkeit ist, das vertrauliche Restrukturierungsverfahren ein Instrument, was sehr viel schwerer zu bestimmen ist, in welchen Fällen soll denn der Zugang zu deutschen Gerichten beispielsweise dann ermöglicht werden. In dem Zusammenhang, das vertrauliche Restrukturierungsverfahren ist eher etwas, was wie eine Idee über den Ärmelkanal hinübergekommen ist, was die Niederländer in ihrem Dutch Woha als Möglichkeit geschaffen haben und was der deutsche Gesetzgeber relativ spät in das Starock übernommen hat. Und meine Einschätzung wäre, aber vielleicht hast du dazu eine andere Meinung, dass das etwas ist, was sich hoffentlich in den nächsten Jahren nochmal etablieren wird. Und zwar, vielleicht können wir am Ende des Podcasts nochmal darüber sprechen, wo es denn sozusagen gebraucht werden könnte.
Ja, also in jedem Fall. Das vertrauliche Restrukturierungsverfahren, muss man ja leider sagen, ist sehr stiefmütterlich behandelt worden bei der Einführung des Starucks. Also wir haben beispielsweise für das vertrauliche Verfahren kein internationales Restrukturierungsrecht in Deutschland, aber auch nicht auf europäischer Ebene, was klar vorgibt, wie denn ein beispielsweise ausländisches Unternehmen dieses vertrauliche Verfahren in Anspruch nehmen kann. Was in der Praxis dazu führt, dass rechtssicher, für den Rechtsanwender geht es ja immer um Rechtssicherheit, dieses Verfahren eigentlich nur in Anspruch genommen werden kann, wenn denn auch das Krisenunternehmen sein KOMI in Deutschland hat, demnach nach gleichen Maßgaben wie das öffentliche Restrukturierungsverfahren. Weshalb man sich fragen muss, ob das vertrauliche Restrukturierungsverfahren im Vergleich zum öffentlichen Restrukturierungsverfahren in grenzüberschreitenden Konstellationen überhaupt einen Nutzen hat, der darüber hinausgeht, die Vertraulichkeit zu wahren. Weil letztendlich sind es auf der Basis, die wir aktuell haben, die gleichen Maßstäbe, nach denen man hantiert. Was dann wiederum für den Rechtsanwender die Frage aufwirft, jetzt haben wir ein öffentliches Verfahren, in dem der KOMI maßgeblich ist für den Verfahrenszugang. Wir haben ein vertrauliches Verfahren, bei dem zumindest rechtssicher nur anhand des KOMIs das Verfahren genutzt werden kann. Gibt es Fälle, in denen wir mit dem KOMI vielleicht unzureichend unterwegs sind? Also beispielsweise Praxisfälle, in denen der KOMI als Verfahrenszugang nicht das richtige Kriterium ist.
Genau. Also vielleicht mal ganz konkret gefragt, habt ihr denn schon mal Fälle beraten, vertrauliches Verfahren, wo der KOMI nicht in Deutschland war?
Ist auch meines Wissens nicht im Markt verbreitet, weil eben die Unsicherheit, die durch die Regelungslücke, die der Gesetzgeber hinterlassen hat, einfach zu groß ist. Um beispielsweise auf, es gibt die Argumentation, das kann man einmal erwähnen in der Literatur, dass man auf der Basis der Brüssel 1a-Verordnung vielleicht auch gelockert, nach lockeren Kriterien eine Zuständigkeit in Deutschland begründen kann. Aber diese Rechtsunsicherheit, dass ein Restrukturierungsgericht sagt, nee, das ist nicht richtig, die ist einfach zu groß. Deswegen sieht man das in der Praxis nicht.
Also wahrscheinlich ist für die meisten auch das vertrauliche Verfahren einfach ein vertrauliches Verfahren. Also gar nicht diese Thematik, habe ich Zugang zum deutschen Gericht unter anderen Voraussetzungen, sondern einfach, ich muss es halt nicht zwingend veröffentlichen. Wenn ich ein Starock-Verfahren nicht sozusagen als öffentliches Verfahren anzeige, dann kann ich mich nicht auf die Europäische Insolvenzverordnung für die Anerkennungsfähigkeit berufen. In rein deutschen Verfahren ist das aber gar nicht entscheidend. Insofern ist das vertrauliche Verfahren im rein innerdeutschen Kontext erstmal eine Möglichkeit, nicht unbedingt öffentlich zu sein.
Okay, aber es ist jetzt keine Möglichkeit, quasi einen Restrukturierungstourismus zu eröffnen, dass jemand vor ein deutsches Gericht gehen kann, ohne dass er eigentlich seinen KOMI bei uns hat.
Das ist genau der entscheidende Punkt, ob das für das vertrauliche Verfahren eventuell anders sein könnte. Also die niederländischen Kollegen haben ihr Dutch Scheme, das WOHA, so aufgesetzt, dass der Zugang zu den niederländischen Gerichten für das vertrauliche Verfahren sich nicht nach den Kriterien der Europäischen Insolvenzverordnung richten muss, weil es ist ja kein Verfahren nach der Europäischen Insolvenzverordnung, sondern da gibt es erleichterte Einstiegsvoraussetzungen. Und damit hoffen sie, dass sie Fälle, die außerhalb von den Niederlanden ihren KOMI haben, trotzdem in den Niederlanden nach dem Dutch Scheme restrukturieren können.
Okay, aber wenn nicht mal ihr das wisst, ob das für das deutsche vertrauliche Verfahren gilt, wer soll es denn dann wissen?
Das ist eben Thematik, die der deutsche Gesetzgeber vielleicht aufgrund der Kürze der Zeit, damals war Corona, das neue Recht sollte schnell in Anwendung kommen und ist ja dann auch sehr, sehr schnell verabschiedet worden, offen gelassen hat und vielleicht darauf gehofft hat, dass das sozusagen durch deutsche Gerichte oder deutsche Rechtsanwendung gelöst wird. Man muss nur sagen, allgemein ist Rechtsunsicherheit häufig so interpretiert, wir machen es nicht. Und deswegen glaube ich, dass das vertrauliche Restrukturierungsverfahren in Deutschland das vertrauliche Staruk bisher eben nur in rein innerdeutschen Fällen eine Anwendung gefunden hat und für größere Cross-Border-Fälle, wo Anerkennung dann auch gesucht werden müsste, aufgrund der ungeklärten Fragen noch ein Schattendasein führt. Das würde ich mir wünschen, vielleicht für die Evaluation, dass man da dieses Thema sozusagen nochmal bewertet, zumindest bewertet. Und um einschätzen zu können, wie wichtig dieses zusätzliche Tool ist, muss man sich natürlich erstmal damit beschäftigen, wie wäre denn ein öffentliches Verfahren? Hat das öffentliche Verfahren möglicherweise Grenzen? Und wichtig ist, wenn wir jetzt vielleicht mal uns darauf konzentrieren, Restrukturierungsstandort Deutschland, sind drei Schritte, die man in meinem Kopf haben muss. Erstmal Zugang zu deutschen Restrukturierungsgerichten, dann Anwendung des Rechts und dann Anerkennung des deutschen Restrukturierungsverfahrens im Ausland. Das sind die drei Schritte, die man normalerweise im Kopf behalten muss. Und wenn wir sagen Zugang zu deutschen Restrukturierungsgerichten, können wir es ganz schlicht zusammenfassen. Gute etablierte Praxis, sehr Vorhersehbarkeit. Unternehmen, die ihr Komi in Deutschland haben, haben Zugang zu deutschen Restrukturierungsgerichten. Heißt aber auch, Unternehmen, die kein Komi in Deutschland haben, haben keinen Zugang zu deutschen Restrukturierungsgerichten. Haben wir Unternehmen, die eventuell Interesse daran hätten, Zugang zu deutschen Restrukturierungsgerichten zu haben, die kein Komi in Deutschland haben? Ja, es gibt Unternehmen, die im deutschsprachigen Umfeld sind, in Österreich, Schweiz insbesondere, aber auch vielleicht andere Unternehmen, die deutschsprachige Finanzierungsdokumentation haben, aber kein Komi in Deutschland. So ein Unternehmen hat keinen Zugang zu deutschen Restrukturierungsgerichten.
Eine deutschsprachige Finanzierungsdokumentation oder eine nach deutschem Recht?
Deutschsprachig und deutschrechtlich, vielen Dank. Ja, das ist also eine unter dem deutschen Recht unterstehende Restrukturierungsdokumentation. Beispielsweise Schuldscheine. Deutschrechtliche Schuldscheine. Ausgegeben von einem Unternehmen, das kein Komi in Deutschland hat, kann auf das Staruk nicht zugreifen. Zumindest nicht im Rahmen eines öffentlichen Restrukturierungsverfahrens.
Wir haben so einen Fall auch schon mal gehabt, glaube ich, ne, wo das nicht funktioniert hat.
So ein Fall ist bei uns schon über den Schreibtisch gegangen, bei dem das nicht funktioniert hat. Und da muss man einmal dazu sagen, es ist eigentlich ein etwas missliches Ergebnis, dass so ein Unternehmen keinen Zugang zu einem deutschen Restrukturierungsverfahren hat. Weil wenn man mal die klassische Restrukturierungsbrille aufsetzt und sich überlegt, ein Unternehmen mit Komi vielleicht im Ausland, aber mit einer deutschen Finanzierungsdokumentation, mit deutschen Gläubigern, in einer konsensualen Restrukturierung würde der Schwerpunkt der Verhandlung im deutschen Markt liegen, weil deutsche Rechtsanwälte über die Anpassung einer deutschen Kapitalstruktur verhandeln würden. Natürlich hätte dieses Unternehmen Directors Duties durch den Komi vielleicht noch eine andere Rechtsordnung, die noch reinspielen würde. Aber der Schwerpunkt der Vertragsanpassung wäre in jedem Fall in Deutschland durch das Komi-Kriterium, was, wie Bernhard es auch gesagt hat, vorhersehbar ist, zwar ein bisschen starr ist, aber bekannt und bewährt, hat dieses Unternehmen nun keinen Zugang zu einem In-Court-Restrukturierungsverfahren in Deutschland, was dazu führt, dass sobald eine Notwendigkeit für dieses Verfahren ist, also ein Schuldscheingläubiger, der sich der Restrukturierung verweigert, shiftet faktisch die Zuständigkeit für diese Restrukturierung ins Ausland und weg von den deutschen Beratern und von den Drivern einer deutschen Restrukturierung hin zu dem ausländischen Verfahren. Was insbesondere dann eine Schwierigkeit auslöst, wenn vielleicht die ausländische Jurisdiktion, wo der Komi belegen ist, kein so bewährtes Verfahren hat wie das Staruk, welches mittlerweile nach viele Jahre, haben wir jetzt 5 Jahre, sehr bewährt ist in der Praxis und auch gezeigt hat, dass es Lösungen liefern kann.
Ja, das ist eigentlich schon ein erstaunlicher Ansatz. Wird, glaube ich, noch ein bisschen deutlicher, wenn wir uns das mal versuchen, auf England übertragen vorzustellen. Wir hätten eine Finanzierung nach englischem Recht und das englische Gericht sagt, ich bin nicht zuständig. Wenn ich es richtig verstehe, Bernhard, gehen die Engländer da genau andersrum ran. Die sagen, wenn es nach englischem Recht gemacht ist, dann gibt es auf dieser Welt kein anderes Gericht als ein englisches, das darüber Recht sprechen kann.
Ja, ich denke, da muss man einfach vielleicht die unterschiedlichen Rechtstraditionen berücksichtigen. Und ohne dass ich sozusagen Rechtshistoriker bin, glaube ich, dass die Sichtweise eines Richters am Londoner High Court doch stark davon geprägt ist, sozusagen, wie kann ich sozusagen sinnvolle Urteile sprechen? Und da ist natürlich das Commonwealth, diese Internationalität, die schon Teil der englischen Rechtstradition ist seit langer, langer Zeit, viel prägender als sozusagen sich allein mit dem Komi zu beschäftigen. Und deswegen fragt sich der englische Richter, kann ich sozusagen, wenn ich diesen Fall annehmen würde, also den Zugang zu dem Londoner High Court gewähren würde, kann ich ein Urteil sprechen, was sozusagen sinnvoll ist, also im Sinne von, wird es anerkannt werden? Das heißt, dort ist die Frage nicht, ist hier der Komi, sondern gibt es eine ausreichende Beziehung zum englischen Recht, zur englischen Gerichtsbarkeit, Sufficient Connection. Und diese Frage wird insbesondere mit Blick darauf beantwortet, kann mein Urteil Anerkennung finden? Ja, das ist sozusagen die Sichtweise, die jetzt in London sozusagen die wichtige Fragestellung ist. Und das Governing Law ist für den englischen Richter eben letztendlich die Zuständigkeit der englischen Richter. Das ist die Rule in Gibbs. Also wenn eine englischrechtliche Dokumentation zu gestalten ist, sagt die Rule in Gibbs, ganz grob gesprochen, ohne die Details alle auftischen zu wollen, dafür sind englische Richter zuständig. Wohingegen wir aus einer ganz anderen Blickrichtung kommend für einen Restrukturierungsfall mit deutschrechtlicher Finanzierungsdokumentation, mit einem Komi im nicht-deutschen Ausland dazu kommen, der Zugang zum Restrukturierungsgericht ist nicht eröffnet.
Du hast gesagt, die Engländer gucken nicht drauf, ist der Komi da, gibt es Sufficient Connection, das reicht völlig aus und wird mein Urteil anerkannt. Da können wir, glaube ich, aus der Vergangenheit sagen, das war in Deutschland in aller Regel ja der Fall. Und jetzt haben wir dieses eine Urteil, wo es eben tatsächlich mal anders entschieden wurde. Was bedeutet das denn für die Zukunft? Was bedeutet das auch gerade für Unternehmen, die vielleicht englischsprachige Dokumentationen haben? Es war hier gar nicht der Fall, glaube ich. Hier war es sogar eine nach deutschem Recht, ne? Nicht nach englischem Recht. Aber was heißt das ganz konkret, wenn ich tatsächlich eine Dokumentation nach englischem Recht mache, wo die Engländer sagen, darüber müssen wir entscheiden, aber möglicherweise ein deutsches Gericht dann sagt, das, was die Engländer entschieden haben, das interessiert mich nicht. Eigentlich sind wir zuständig. Ich komme doch da das ist kein Teufelskreis, aber ich komme in so eine Zwickmühle rein, wo ich gar nicht weiß, bekomme ich überhaupt noch ein belastbares Urteil?
Ja, also das ist genau der Punkt, wo es sozusagen spannend wird oder wo auch diese Bedeutung des LG Frankfurt-Urteils deutlich wird. Also nochmal ganz kurz zum Mitdenken. Wir haben grundsätzlich die Situation, dass wir aus deutscher Sicht erwarten, Zugang zu deutschen Gerichten nur mit Komi. Wir haben in London und in anderen Jurisdiktionen eventuell andere Zugänge zu Gerichten. Und in London gibt es eben die Sufficient Connection mit der entscheidenden Frage, wird das Urteil zu einem Restructuring Plan oder einem Scheme im Ausland anerkannt? Jetzt haben wir sozusagen einen Fall, einen konkreten Fall. Nehmen wir mal den Fall eines deutschen Unternehmens mit Komi in Deutschland und englischrechtlicher Dokumentation. So ein Unternehmen wird in Deutschland zum Staruk zugelassen, hat aber eventuell das Problem, dass das Staruk im englischrechtlichen Ausland, also in Großbritannien, von den Gerichten nicht anerkannt werden, wegen der Rule in Gibbs. Die englischen Gerichte sagen, ich sehe, hier sind englischrechtliche Finanzierungsdokumente, deutsches Staruk, Rule in Gibbs, keine Anerkennung im englischrechtlichen Ausland. Das heißt, ein Verfahren, was ein Komi in Deutschland hat, aber englische Sicherungsgeber, wird eventuell nicht in Deutschland zum Staruk gehen, obwohl der Zugang eröffnet wäre, sondern zu den Londoner Gerichten gehen und dort versuchen, eine Sufficient Connection zu begründen mit dem Argument, lieber High Court, dein Urteil wird in Deutschland anerkannt, im Ausland anerkannt, wo immer relevant. So, dass, wenn man das.
Was aber unsicherer geworden ist. Ne?
Was unsicherer kommt. Jetzt komme ich zum anderen Punkt. Wenn es dann so ist, eben, dass Deutschland entweder mangels Komi oder mangels Anerkennungsfähigkeit des deutschen Staruk nicht der richtige Standort ist, dann ist ja das Unternehmen gezwungen, ins Ausland zu gehen. Dann geht das Unternehmen eben beispielsweise nach London, von den Londoner High Court. Und jetzt sind wir in der Situation LG Frankfurt. Dort hatte das englische Gericht die Frage bejaht, Sufficient Connection, hatte sich mit der Anerkennungsfähigkeit beschäftigt und die Frage bejaht, ich kann hier so vorgehen. Und das deutsche Gericht hat dann umgekehrt bei der Anerkennungsfähigkeit in diesem Frankfurter Urteil die Frage verneint Anerkennungsfähigkeit. Was ja dazu führt, dass letztendlich der Restrukturierungsweg über London in Frage steht. Deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, welche Anerkennungswege gibt es denn in Deutschland allgemein und wo hat es gehakt, um die Bedeutung dieses Frankfurter Urteils nochmal einzuschätzen. Vielleicht, Philipp, kannst du da nochmal kurz auffächern, was es da für Anerkennungswege gibt.
Ja, man muss insbesondere auf deinen letzten Punkt in Fokus legen. Also woran hat es hier gehakt? Was sind die Besonderheiten in der LG Frankfurt-Entscheidung? Weil wenn man die Anerkennungsrouten einmal durchgeht, stellt man sehr schnell fest, wo die Besonderheit ist, wo eventuell eine Abweichung möglich ist für andere Restrukturierungsfälle und wo vielleicht trotzdem noch aktuell auch auf Basis der Unsicherheit, wie das LG Frankfurt geschaffen hat, in England rechtssicher restrukturiert werden kann.
Darf ich ganz kurz nochmal die Anerkennungswege sagen? Das Komplizierte lasse ich bei dir. Also grundsätzlich ist es so, wenn in Deutschland beispielsweise ein Gläubiger eine Leistungsklage erhebt, vor einem deutschen Landgericht beispielsweise, weil man da in der Zuständigkeit ist, und argumentiert, ja, bitte ignoriere den UK Restructuring Plan, der ist hier nicht wirksam, dann würde der deutsche Richter sich mit folgenden Fragen auseinandersetzen. Ist das Gericht innerhalb eines europäischen Mitgliedstaats? Dann findet die Europäische Insolvenzverordnung Anwendung, wenn es sich um ein Insolvenzverfahren handelt, in dem dieses Urteil gesprochen wird oder die Entscheidung getroffen ist. Oder ist es außerhalb eines Insolvenzverfahrens? Dann ist man eventuell in der Brüssel 1a-Verordnung. Wenn wir außerhalb dieser Systematik sind...
Vielleicht sagst du nochmal, was die Brüssel 1a-Verordnung bedeutet.
Das ist sozusagen die Verordnung für die Nicht-Insolvenz-Entscheidungen, wo geregelt ist und allgemein anerkannt und allgemeine europäische Praxis, dass zivilgerichtliche Urteile in den jeweiligen Mitgliedstaaten wechselseitige Anerkennung erfahren. Ja, darüber hinaus sind noch Zuständigkeitsregelungen, also wie sozusagen die Zuständigkeit im europäischen Mitgliedstaaten zu der Zugang zu Gerichten in Zivilprozessen geregelt ist. Also das ist praktisch die komplementäre Verordnung zu der Europäischen Insolvenzverordnung. Das heißt, innerhalb der europäischen Mitgliedstaaten stellen sich viele Fragen gar nicht. Seitdem Großbritannien aber die Europäische Union verlassen hat, stellen sich dort die Fragen, die sich gegenüber jedem Drittstaat stellen. Und da würde jetzt das deutsche Gericht, das befasst ist mit der Leistungsklage, für sich beantworten müssen, erkenne ich jetzt die Entscheidung an, weil es ein ausländisches Insolvenzverfahren ist. Da würde das deutsche Gericht sagen, mache ich, wenn es ein Insolvenzverfahren ist und der Komi in dem Insolvenzeröffnungsland liegt. Oder handelt es sich um eine zivilrechtliche Entscheidung, kann ich anerkennen, wenn die Anerkennung wechselseitig ist. Also auch deutsche Urteile werden dem Land der Entscheidung anerkannt. Oder ist es über das Sachrecht, also ist sozusagen ist ein unter ausländischem Recht entstehende materielle Regelung, die nach dem ausländischen Recht materiell rechtlich wirksam geändert wurde, dann kann ich das hier auch erkennen. Oder gibt es einen Staatsvertrag, wie beispielsweise das Den Haager Übereinkommen? Das heißt, das waren die Fragen, die das Frankfurter Gericht auf dem Tisch hatte. Und Philipp, jetzt du vielleicht mal, wie konkret dann in dem Fall da entlang gegangen wurde.
Ja, das Frankfurter Gericht, das muss man lobend erwähnen, ist eigentlich sehr systematisch vorgegangen und diese Anerkennungsrouten, wie du sie gerade beschrieben hast, von oben nach unten einmal durchgegangen. Als Besonderheit des Frankfurter Falls, das muss man vor der Klammer einmal erwähnen, Bastian, ich meine, du hast es auch schon angesprochen, es ging hier primär um ein Berliner Immobilienprojekt und die Restrukturierung bezog sich auf deutschrechtliche Schuldscheine, das muss man einmal vorab erwähnen. Was hat das LG Frankfurt nun für diese einzelnen Anerkennungsrouten beschieden? Nun, auf der ersten Ebene, internationales Insolvenzrecht, ist der UK Restructuring Plan ein Insolvenzverfahren? Das LG Frankfurt hat im Lichte einer traditionellen Auffassung entschieden, dass der UK Restructuring Plan kein Insolvenzverfahren ist, weil es ihm, zumindest nach LG Frankfurt, an der Kollektivität des Verfahrens mangelt und an sonstigen weiteren Kriterien, die in 1 INSO verbrieft sind, also kein klassisches Insolvenzverfahren, wie wir es in der INSO nach unserer klassischen Vorstellung für ein Insolvenzverfahren in Anspruch nehmen. Auf der zweiten Ebene.
Aber ich glaube, das wird auch sehr kritisch gesehen, ne? Weil wenn man den Austritt des Großbritanniens aus der Europäischen Union mal wegdenken würde, wäre der UK Restructuring Plan sicherlich ein Annex A-Verfahren unter der Europäischen Insolvenzverordnung gewesen. Da wäre es also sozusagen in die Anerkennung reingekommen. Und dass dieses Verfahren allein aufgrund der Teilkollektivität kein Insolvenzverfahren ist, das kann man durchaus anders sehen.
Das wird sehr kritisch gesehen, weil man auch feststellen muss, der deutsche Gesetzgeber hat sich bewusst dafür entschieden, dass öffentliche Staruk-Verfahren als Insolvenzverfahren im europäischen Sinne behandelt werden. Das heißt, man kann auch umgekehrt sagen, ist es denn richtig, dass im nationalen internationalen Insolvenzrecht diese Wertung umgekehrt für vorinsolvenzliche Restrukturierungsverfahren, die nach Deutschland hereinwirken, nicht gelten soll? Ist das denn richtig? Haben wir eine Differenzierung zwischen dem nationalen und im europäischen Insolvenzverständnis? Da kann man mit Sicherheit ein Fragezeichen setzen, ob das so richtig und treffend ist. Auf der zweiten Anerkennungsebene, Bernhard, die du angesprochen hast, die zivilprozessuale Anerkennung, da muss man jetzt beachten, dass das LG Frankfurt in dem Urkundsprozess entschieden hat und hier zunächst ein sogenanntes Vorbehaltsurteil getroffen hat. Das heißt, ein Urteil in einem Verfahren, in dem beispielsweise die Beweiserhebung eingeschränkt ist, das ist kein Endurteil. Das LG Frankfurt hat sich im Zusammenhang mit der zivilprozessualen Anerkennung darauf zurückgezogen, dass die von dir angesprochene Gegenseitigkeit zwischen der Anerkennung in Deutschland und in UK nicht nachgewiesen ist zumindest. Landläufig wird davon ausgegangen, dass das LG Frankfurt zu diesem Ergebnis insbesondere vor der bereits thematisierten Rule in Gibbs gekommen ist, weil, wie du es auch schon angesprochen hast, Vergleichsfall, öffentliches Staruk-Verfahren, Kumi in Deutschland, englischrechtlich Finanzierungsdokumentation, ob das in England anerkannt werden würde, wenn opponierende Gläubiger sich nicht auf das Verfahren einlassen und vielmehr vor englischen Gerichten geltend machen, dass das englische Recht nur in englischen Restrukturierungsverfahren angepasst werden kann, wenn sie sich auf dieses Verfahren nicht einlassen. Ein Fragezeichen. Und das wird mit Sicherheit im Endurteil des LG Frankfurt nochmal ausführlich behandelt werden müssen, ob in der Tat die Ruling Gibbs hier der entscheidende Faktor ist, der gegen eine Wechselseitigkeit spricht. Führt aber faktisch dazu, dass auf Basis des LG Frankfurt keine Anerkennungsroute offen steht, weil sie auf der einen Seite eine Anerkennung nach internationalem Insolvenzrecht versagt haben, weil sie sagen, der UK Restructuring Plan ist schon kein Insolvenzverfahren. Auf der anderen Seite, zumindest wenn der UK Restructuring Plan deutschrechtliche Forderungen adressiert, keine Wechselseitigkeit besteht. Die Staatsverträge, die du angesprochen hast, die hat das LG Frankfurt nicht behandelt, beziehungsweise nur ein Brüsseler Überabkommen aus 1960, also zum Haager Gerichtsstandsübereinkommen und zur Anerkennung auf Basis des Haager, des weiteren Haager Staatsvertrages hat sich das LG Frankfurt gar nicht geäußert. Das ist auch noch so ein Thema, was im Zusammenhang mit dem Endurteil nochmal zu vertiefen sein wird. Also auch da ist ein Fragezeichen. Und auf der materiellen Ebene, um das noch zur Vollständigkeit halber einmal zu sagen, ist auch wieder das Thema relevant, dass es hier um deutschrechtliche Verträge geht.
Stichwort Rom 1.
Ne? Stichwort Rom 1. Man kann nicht einfach sagen, dass ein englischrechtliches Restrukturierungsverfahren eine deutschrechtliche Forderung nach der Logik der Rom-1-Verordnung gestaltet, weshalb das LG Frankfurt eben zu jenem Ergebnis gekommen ist, dass in diesem konkreten Fall unter diesen konkreten Besonderheiten ein UK Restructuring Plan nicht geeignet ist, eine deutschrechtliche Finanzierungsdokumentation anzupassen.
So, das war jetzt ziemlich viel Detail, aber einfach um mal nachzuzeichnen, die Anerkennungsmöglichkeiten eines UK Gerichtsurteils zu einem UK Restructuring Plan in Deutschland. Und jetzt hat das LG Frankfurt eben diese Entscheidung im Urkundsprozess getroffen, führt aber im größeren Kontext dazu, dass natürlich für den Fall, der sozusagen nach London geht und dort auf ein Urteil hofft, eine Lösungsmöglichkeit hofft für dieses Problem der Restrukturierung, eine Unsicherheit entstanden ist. Und meine These wäre, wir müssen wahrscheinlich weiter daran arbeiten, diese Lösungsmöglichkeit wieder fruchtbar zu machen, solange wir keine Alternativen haben. Weil für den Fall, den du eben angesprochen hast, dass es sozusagen keinen Zugang zu Deutschland gibt, der die Lösung bringt, ist wahrscheinlich London immer noch die beste Variante.
Okay, aber der Fall hier ist doch eigentlich ein anderer, oder? Also jetzt mal ganz unjuristisch, aber wenn ich es richtig verstehe, habe ich doch ein deutsches Unternehmen mit deutschem Geschäft, das Finanzierungen auf Deutsch nach deutschem Recht macht. Warum zum Teufel sollte der seine Restrukturierung in England machen?
Also das ist auf jeden Fall klar, dass sozusagen für die Unternehmen, die ihren Komi in Deutschland haben, deutschrechtliche Dokumentation, dass die das Staruk nutzen, das ist vollkommen klar. Also die Notwendigkeit, nach London zu gehen, die ergibt sich entweder daraus, dass das Governing Law der Finanzierungsdokumentation nicht deutschem Recht untersteht. Ja, da haben wir Anerkennungsthemen, also Zugang zu deutschen Gerichtsbarkeit, aber ein Anerkennungsproblem haben wir übrigens auch bei Nordic Bonds. Ja, eine Finanzierungsform, die ja jetzt seit einigen Jahren in Deutschland gegeben ist. Da haben wir auf einmal die Frage, Komi in Deutschland, klar, Haken hinter, Staruk in Deutschland, ja, aber haben wir in allen Fällen Anerkennung in dem jeweiligen Governing Law der Finanzierungsdokumentation? Da sind wir auf einmal in Norwegen, nicht Mitgliedstaat, Dänemark, keine EU-NSVO oder Schweden. Und jeweils muss es sozusagen dann unterschiedlich bewertet werden, möglicherweise indem man ein Parallelverfahren anstrengt, eine Written Procedure, dann nach dem jeweiligen skandinavischen Recht. Aber wir haben ja hier den anderen Fall, den du wahrscheinlich angesprochen hast, dass wir sozusagen eventuell einen Kreditnehmer haben, der Komi möglicherweise in UK hat, eine deutschrechtliche Finanzierungsdokumentation, und jetzt versucht, eine Restrukturierung zu machen. In der Situation, das wäre ja zum Beispiel LG Frankfurt, da wäre es natürlich gut, wenn das englische Gericht ein Urteil treffen könnte und der UK Restructuring Plan dann auch Anerkennung finden würde. Weil welche andere Alternative gibt es denn? In dem Fall hätte man ja sozusagen nach Deutschland gar nicht gehen können, weil das Komi in UK war.
Aber war das so?
In dem Fall war es so, dass dass der Komi in UK war. Das ist allerdings, muss man mit Blick auf die unterschiedliche Möglichkeiten der Strukturierung vielleicht nicht eine Ausschließlichkeit. Vielleicht hätte es auch die Möglichkeit gegeben, nach Deutschland zu gehen. Da bin ich jetzt nicht genug in den Details drin. Aber in dem Fall war das Komi gar nicht das Problem der Anerkennung, sondern das LG Frankfurt hat eben die Anerkennung als Insolvenzverfahren abgelehnt und die Entscheidung zur Anerkennung der gerichtlichen Entscheidung nicht treffen wollen im Urkundsprozess.
Wenn wir jetzt hier das Thema der gegenseitigen Anerkennung nochmal versuchen, abschließend zu lösen. Du hattest du einen wichtigen Punkt genannt, nämlich den Staatsvertrag. Ist das denn auf der politischen Ebene überhaupt schon angekommen, dass wir da möglicherweise ein Thema haben, das man vielleicht dann auch auf der ganz großen Ebene lösen könnte? Oder ist das aus eurer Sicht gar nicht der richtige Weg? Und um gegenseitige Anerkennung herzustellen, die, so verstehe ich euch, wichtig ist, sollte man eigentlich ganz andere Wege einschlagen.
Also vielleicht meine Sichtweise darauf, wir haben natürlich erstmal ein etabliertes System mit der Europäischen Insolvenzverordnung und im Annex A der Europäischen Insolvenzverordnung sind ja auch die vorinsolvenzlichen Restrukturierungsverfahren aufgenommen, soweit sie öffentlich sind. Das ist ja im Grunde ein sehr gutes System. Und in dem Konnex bleibt nur die Frage, wie gehen wir damit um, dass es eventuell Fälle gibt, in denen der Komi nicht dort liegt, wo das Recht der Finanzierungsdokumentation liegt. Das ist dieser Fall, Schuldscheine unter deutschem Recht, Komi nicht in Deutschland. Wie gehen wir damit um? Könnte man da vielleicht drüber nachdenken, einen Zugang zu deutschen Gerichten zu gewähren, um eine praktische, sinnvolle Lösung zu finden? Weil das
wie würde man das denn hinkriegen? Was müsste der Gesetzgeber machen oder was müsste sich verändern, damit das tatsächlich so auch passieren könnte?
Da ist diese Differenzierung, die wir vorhin angesprochen haben, zwischen öffentlichen und vertraulichen Verfahren entscheidend, weil schaut man darauf, was wird in naher Zukunft passieren? Wir haben eine Staruk-Evaluation. Das öffentliche Verfahren wird auf europäischer Ebene in der InsVO bleiben und weiterhin nach Komi-Kriterium der Verfahrenszugang entwickelt. Ein vertrauliches Verfahren, da würde Flexibilität für den nationalen Gesetzgeber bestehen, eine Lösung zu schaffen, analog den Niederlanden, analog Sufficient Connection-Kriterium im WOHA, um genau diese Fälle einmal aufzunehmen und den Rechtsanwendern die Möglichkeit zu eröffnen, auch ein deutsches Verfahren in Anspruch zu nehmen.
Vielleicht abschließend nochmal, ihr seht ja sehr viele Finanzierungen und gerade auch die, die nicht so gut laufen. Vor dem Hintergrund dessen, was wir eben gerade in einer guten Dreiviertelstunde besprochen haben, habt ihr die Befürchtung, dass wir tatsächlich da eine Zahl von Fällen erleben, wo Unternehmen in dieses Problem hineinlaufen, dass Komi und Rechtsraum der Finanzierung auseinanderlaufen und man deswegen in eine Unsicherheit hineinläuft, wie und wo und vor welchem Gericht man das restrukturieren kann?
Also meine Einschätzung wäre, gerade mit Blick auf die wahrscheinlich relevante Fallgruppe der Unternehmen, die unter englischrechtlicher Finanzierungsdokumentation finanziert sind, dass es dort tatsächlich perspektivisch eine Lösung braucht, wie man mit der wechselseitigen Anerkennung umgeht. Die derzeitige Lösungsmöglichkeit ist, dass man das vor einem Londoner Gericht, dem Londoner High Court, restrukturiert, entweder durch ein Scheme oder durch den Restructuring Plan und dass das Anerkennung in den europäischen Mitgliedstaaten findet. Nach meiner Einschätzung ist das auch weit überwiegender Meinung, dass das anerkennungsfähig ist und ich vermute, dass sich auch der Weg dahin wieder ebnen wird. Aber perspektivisch wäre es natürlich wünschenswert, man hätte dafür einen generellen Ansatz, weil es sowohl mit Blick auf den deutschen Restrukturierungsstandort oder andere europäische Mitgliedstaaten und London wichtig ist, dass man da zu einer klaren Regelung kommt und die Unternehmen dort, wo sie ihren Schwerpunkt haben, dann auch ihre Restrukturierung umsetzen können. Und da es nicht zu diesem Grundsatzproblem der Nicht-Anerkennung kommt, die ja, wie wir jetzt herausgearbeitet haben, nicht nur ein Problem des jeweiligen Restrukturierungsstandorts ist, sondern auch des anderen Staates und wechselseitig. Weil es ist sicher nicht im Interesse eines Londoner Richters, ein Urteil zu sprechen mit dem Aufwand, der dieses Urteil eben mit sich bringt und dann festzustellen, dass ein deutsches Gericht dieses Urteil nicht anerkennt. Deswegen ist das ein wechselseitiges Thema und ich gehe davon aus, dass das auch über eine gewisse Zeit zu einer Lösung geführt wird. Im Moment wird man wahrscheinlich auf den etablierten Pfaden trotz LG Frankfurt zunächst weitergehen.
Das heißt, eure Beratungspraxis heute, Unternehmen, Komi in Deutschland, Finanzierung nach englischem Recht, würdet ihr nach England schicken?
Kommt darauf an, ob es in England oder in Großbritannien Anerkennung braucht. Grundsätzlich würden wir es in Deutschland machen. Wenn es aber ein wichtiges Asset oder eine Anerkennungsnotwendigkeit mit Blick auf Garantiegeber in London braucht, dann würden wir nach London gehen.
Mhm. Vielen Dank, Jesper. Ich glaube, wir haben erheblich besser verstanden als vorher, warum es tatsächlich nicht einfach nur eine technische, juristische Randnotiz ist, die Anerkennung von Urteilen in anderen Ländern, sondern tatsächlich ganz zentral, gerade in der Restrukturierung. Dafür gebührt euch nicht nur mein Dank, sondern auch der Dank all unserer Hörer. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Und den Hörern sage ich natürlich auch vielen Dank für euer Interesse. Wir hören uns bald wieder. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com